Ja, ja, und der Daytripper, der ist schon bekannt. Die Freisprechanlage hat es schon öfters mal gegeben.
Und hallo, Herr Reuter.
Hallo, Frau Salm. Und wir haben eine Gästin, die sich nach alter Sitte vielleicht kurz selbst vorstellt mit einer kleinen Handbewegung oder...
Das sieht man im Radio so schlecht.
Also vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen.
Und er hat mich abgeholt, mitten aus dem Marktgeschehen in Kassel. Mein Name ist Ulrike Lesker-Bauer. Ich bin Baumschülerin. Baumschülerin, das hört sich etwas eigenartig an, aber ich bin eigentlich Gärtnerin. Ich komme aus dem Eisfeld. Ich habe dort eine Baumschule in dem ehemaligen 3-Kilometer-Streifen der DDR und ziehe dort vor allem alte Obstgehölze, Stauden, Heilkräuter. Außerdem gibt es dort noch Tiere, also Enten, Gänse, Schafe.
Und müssen auch geschult werden.
Also, nein, also wir haben ein recht freies Leben dort draußen. Also ich denke, das haben die Bäume auch. Also die Bäume werden also zwar veredelt und angezogen, aber sie werden nicht unbedingt angestäbt.
Mhm. Also sie kriegen nicht diesen Hoch ins Korsett und werden... Ich bin ein bisschen laut, Herr Reuter, zumindest in meinen Ohren.
Nein, du bist in der Technik, für die Technik bist du vollkommen okay, da musst du dich ein bisschen runterdrehen.
Gut, dann drehe ich mich runter. Und ein bisschen, also, aber jetzt bleiben wir mal bei den Bäumen. Danke sehr, ich darf also noch, aber sprechen darf ich, oder?
Ja, bitteschön.
Da bin ich ja beruhigt. Also, du bist im Grenzstreifen, also in der im ehemaligen Todesstreifen sozusagen.
Ja, das hört sich, ja klar, das hört sich dramatisch an, es war ja auch sehr dramatisch. Es ist also spannend, in so einer Landschaft zu leben. Ich habe mir das eigentlich nicht ausgesucht. Ich habe vor 20 Jahren etwa Möglichkeiten gesucht, eine Baumschule zu gründen, weil mir einfach der Umgang mit den Pflanzen, den ich gesehen habe als Planer, nicht gefallen hat. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt selber. Mhm. Und auf diese Art und Weise bin ich dann mehr oder weniger zufällig in diesem Grenzstreifen gelandet. Aber der hat sich inzwischen als ein sehr spannender und interessanter Standort oder Ort erwiesen. Und ich bin auch sehr froh, das gefunden zu haben und dort einfach mit meiner Arbeit umzugehen. Mhm.
Das ist erstmal. Du bist eigentlich Landschaftsplanerin. Du hast studiert?
Ja, also auch in Kassel eine etwas längere Karriere mit verschiedenen Stufen und Höhen und Tiefen, wenn man das so sagen kann, oder Brüchen auch, und habe auch in der damaligen GHK im Modellversuch mitgearbeitet teilweise, habe Gutachten gemacht, hatte ein kleines Büro gehabt, habe mich schon sehr interessiert auch für den ganzen planerischen Alltag, und das ist mir so weit geblieben, dass also Planung für mich immer Geschichte war, und das ist heute also mit der Baumschule genauso, also mit im Umgang mit den Kunden bin ich auch immer ein Geschichtenerzähler, oder die Kunden sind welche. Und dadurch kann man sagen, also es gibt eine gewisse Überschneidung auch.
Mhm. Also ich bin ja auf dich gestoßen. Seit Jahren komme ich immer an deinen Stand. Also wir kommen gerade von der Tag der Erde, da waren lauter Ökos, so wie wir. Man kriegt etwas Zustände, aber es war schön. Auf jeden Fall habe ich bei dir immer die Pflanzen gekauft, weil du... Und das hattest du mir dann mal erzählt, dass du die Pflanzen zurückzüchtest. Das heißt, du züchtest eigentlich alte Sorten, resistentere Sorten, wie es gibt, machst Rückzüchtungen eigentlich. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Das dachte ich, wow.
Also das Wort Züchtung ist vielleicht etwas hochgegriffen. Mhm. Also das heißt, die alten Sorten, also ob das jetzt Nutzpflanzen, Kulturpflanzen sind, werden ausgesucht oder selektiert nach Eigenschaften damit weiter erhalten und vermehrt. Das ist also so eine Erhaltungsvermehrung. Mhm. Das betrifft also einmal Gemüse, betrifft Kräuter, auch naturnahe Kräuter, Pflanzen. Man kann ja auch zum Beispiel Wildpflanzen, wenn sie also, wenn man also durch die Gegend läuft und sieht, aha, irgendwas sehr Interessantes, das könnte man eigentlich weiter im Garten vermehren. Das kann man auf diese Art auch weiter züchten, in Anführungsstrichen. Ich würde das nicht Züchtung sagen, weil Züchtung ist hat oft den Klang, also heute, dass, ja. Dass das zu sehr
Klonerei oder so.
Ja, Klonerei, industriell.
Bestimmte genau. Eigenschaften in den Vordergrund.
Darf ich mal ein paar Namen von so Wildpflanzen hören? Ich bin ja so ein ganz großer Laie. Was läuft einem da über den Weg und was kann man in den Garten holen? Dann ist es ja eigentlich keine Wildpflanze mehr, oder wie?
Also, ja, also gut, das ist also Kulturpflanze dann. Ja, also ja. Und das ist bei schon immer eine Sache der Gärtner und auch der Bauern, dass sie also das, was interessant war, von der Natur geholt haben und auch in ihren Garten gebracht haben und das dann auch die wertvollen Eigenschaften weiter erhalten haben. Mhm. Ich habe das zum Beispiel, wenn man das jetzt bei den Beeren nimmt, das ein Beispiel bei den Pflaumen. Das gab schon vor 5000 Jahren, hatte man in den Siedlungsnähen, hatte man also interessante Beeren gefunden, hat die in der Nähe der Siedlung angepflanzt und hat die dann weiter kultiviert sozusagen. Das ist, also das war also immer im Zusammenhang von Nutzung und Erhaltung.
Und auch die Nähe. Ja, genau. Aber auch die Nähe zu der Pflanze. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass Pflanzen etwas sind, was so jenseits von uns sind, sondern wir mögen die ja auch bei uns haben. Also die armen Topfpflanzen, die dann zu Hause vor sich hin dümpeln. Aber irgendwas, was ist denn diese Verbindung zwischen Mensch und Pflanze? Warum reagieren wir auf Grün so? Was meinst du, was ist das? Gibt es da eine Antwort drauf?
Ja, das könnte ja, das das mit der Natur, das ist etwas, was einem oft erstmal fremd und sehr nah erscheint. Es sind gewisse Sehnsüchte, die wahrscheinlich auch dahinter stecken, also von irgendwelchen Welten, die irgendwie scheinbar heil sind.
Unberührt,
ja, genau. Haben. Genau, und also ich glaube aber, dass man sich von solchen Bildern einfach auch verabschieden sollte, weil damit kann man die tatsächliche Natur nicht einschätzen, auch das, was mit der Natur heute passiert. Also weil man sonst nur sich in den Bildern verliert.
Ja,
also
das ist dann interessantes Wort von Karl Marx, Naturidolatrie hat er geschrieben.
Yeah. Als Stefan Zweig hat es sehr schön beschrieben, wie man als Kind ist man ja sehr eng in der Natur, da gibt's Natur gar nicht. Da ist man drin. Ja. Und dann wird man rausgeschmissen. Ja. Also zumindest habe ich das sehr schmerzhaft erfahren müssen, dass die mit Natur mir fremd wurde. Also erstmal entstand als Subjekt, als Objekt, nicht als Subjekt, und dann fremd. Und da gibt's von Stefan Zweig, der lyrische Dramatiker sozusagen, diesen Prozess, also eigentlich der prinzipiellen Fremdheit.
Also das auf einer anderen Ebene, aber auf einer sehr handfesten Ebene erlebe ich das eigentlich fast jeden Tag. Einfach mit den Kunden, die ich habe. Also das sind sind die Nachbarn oder sind die im Landkreis, die kommen auch teilweise jetzt auch schon von weiter her oder von Erfurt oder sonst was, also auch mehr aus dem Osten. Die erzählen dann von bestimmten Gerüchen oder von bestimmten Geschmäckern und von bestimmten Vorstellungen, was sie also von zum Beispiel von einem Genuss von einem Apfel haben. Und der hat immer eine Verbindung mit Kindheit. Also der Eindruck, der so etwas hinterlassen hat in der Kindheit, ist immer sehr, sehr stark. Und der geht weit bis ins hohe Alter hinein. Also auch schon ganz alte Herren, die erzählen mir dann schwärmerisch von irgendwelchen alten Grafensteinern. Und dass es das heute gar nicht mehr gibt. Also das muss der Geschmack oder der Sinn dafür, der ist so stark in der Kindheit angelegt. Mhm. Also dieses unmittelbar mit der, in der Natur sein, dass also das dem heute noch nachgetraut wird.
Also es gibt ja dann die späteren Enttäuschungen auch, gell?
Ja, ja gut.
Nee, das ist eine schmerzhafte Trennung. Die ist wirklich schmerzhaft.
Ich würde nicht sagen Trennung, aber es ist natürlich der erste Geschmack ist ja so irgendwie nicht aufbewahrbar. Der Herd hat ja mit vielen anderen Sachen zu tun, wo man es gegessen hat, in welcher Familie oder in welcher Umgebung oder und selbst wenn es die gleiche Sorte noch wäre, wird es dann nachher schwierig. Ne?
Gar nicht wahr.
Obwohl ich meine, dass also die Natur und die Gärten der Kindheit schon eine gewisse Identität haben für die Menschen, weil also die Erinnerung an einen guten Zusammenhang in der Natur einfach auch die das Leben in dem Heute tragfähiger macht. Mhm. Also man kann damit davon zehren. Ja. Also man kann damit dann auch leben. Man kann selber sagen, ich habe solche Dinge erlebt es gibt die Möglichkeit, so etwas zu erleben und also bin ich so ein Mensch.
Ja, man könnte dann praktisch auch eben sagen, vermehre ich doch einen Apfel, der in diesem Sinne gut schmeckt, also der sozusagen dann der Erinnerung sehr nahe kommt. Sagen
wir mal. Aber ich glaube, das ist nicht deine Aufgabe, gell? Du kultivierst nicht vor Erinnerungen, sondern
nein, also das ist nicht richtig, das, was du machst. Es geht nicht darum, also jetzt nur so traditionell etwas zu erhalten, also dass eine Tradition irgendwie erhalten wird, sondern das Erhalten von Sorten und auch von Geschmack hat immer viel mehr auch zu tun mit dem Kampf. Also man muss die Vielfalt erhalten. Und das Erhalten heißt nicht einfach so, ist nicht als Traditionistenverein möglich, sondern das muss man schon etwas stärker mit der Situation heute oder mit der Realität auseinandersetzen.
Das heißt auch Technik, ne?
Ja, auch.
Also man muss ja erstmal was davon verstehen, also in gewisser Maße naturwissenschaftlich.
Und dann muss man
gärtnerisch natürlich, davon kommt sie ja her. Und kann man das irgendwie an einem Pflanzenbeispiel, wie geht das? Also man wählt sich irgendetwas aus, von dem man denkt, dass es erhaltenswert ist, zweitens unsere Kultur kultiviert, drittens und so weiter. Ich versuche es mir vorzustellen, wie das die Gärtnerin macht.
Also das ist auch eine Sache des Sehens. Wenn man in der Landschaft sich bewegt, dann sieht man zum Beispiel bei den Kirschen oder auch bei den Äpfeln oder auch sonstigen Kulturpflanzen das Interessante oder das Erhaltenswerte auch und versucht ich würde das eher lieber an einem konkreten Beispiel machen. Das gibt in den Landschaften, auch gerade auch, da ist natürlich das Eichsfeld auch eins von den besonders interessanten Landschaften, eine ganze Menge von Obst oder Sorten, die schon seit 100 Jahren oder 80, 60 Jahren dort wachsen, die teilweise gar nicht mehr bekannt sind, die aber bestimmte Eigenschaften haben. Es hat also irgendjemand hat das mal entwickelt, gezüchtet und weitererhalten. Es gibt inzwischen einen Punkt halt, der sagt, also diese alten Sorten sind nicht mehr interessant, es ist nur noch die industriell angezogenen Sorten sind also interessant für die Discounter und sind einfach interessant für den Markt, für den Transport und so weiter. Also es ist und alle anderen Sorten sind an für sich aus dem Rennen geworfen Und mir geht es dann darum, zum Beispiel, wenn alte Birnen in der Landschaft zu finden sind, die zu probieren, natürlich dann anzugucken, ist das gesund, der Baum? Wie hat er sich entwickelt? Also die Bäume haben ja auch ihre Geschichten. Man sieht das auch den Bäumen an. Und dann sage ich, aha, okay. Oder nicht nur ich, sondern auch die Leute, die dort wohnen, sagen, also das wäre wichtig, den zu erhalten. Ja. Und dann wird der, dann machen wir also zum Beispiel eine Haltungsvermehrung für momentan für Birnen und für Pflaumen. Das machen wir mit kleinen Baumschulen zusammen, die also verschiedene aus verschiedenen Regionen kommen, aus der Rhön und aus Gotha, aus der Ecke. Und machen das so, unsere Initiative ist halt hier solche alten Sorten zu erhalten.
Das ist also mal mit den Kernen oder so? Kerne hochziehen oder wie?
Nein, das ist Erhaltungsvermehrung. Das ist jetzt sozusagen das Klon, das heißt das Veredeln von alten Sorten. Okay.
Also du nimmst irgendeine Pflanze als Träger oder bestimmte Pflanze und darauf propfst du dann die alte. Weil bei mir ist es so, ich komme vom Bodensee und habe da die ganze Obstentwicklung dort erlebt. Und jetzt gehen die ganz auf diesen alten Streu, also auf den alten Wiesen gehen die alten Bäume kaputt. Und das tut richtig weh zum Zugucken.
Stattdessen gibt es Plantagen, die sehen wir.
Naja, die Plantagen, die war es schon immer, aber die sind natürlich jetzt nur noch gewisse Pflückhöhe und so weiter.
Maschinelle
also,
Ernte.
Ja. Maschinelle Ernte, die Bauern sind reizend und zum Teil, wie überall auch, ne? Aber es geht all die alten Bäume gehen kaputt und das tut mir weh. Ich weiß nicht, ob ich da ein Nostalgiker bin, aber.
Nein, also das ist schon sehr dramatisch. Also, das geht auf verschiedenen Ebenen, ist das auch, findet das auch statt. Nicht nur das Alter, sondern oder auch die, das Interesse des Marktes, sondern auch auf der politischen Ebene passiert das momentan auch, dass die Zentrierung auf alte Sorten, auf neue Sorten, auf die marktfähigen Sorten stattfindet und alles andere runterfällt.
Wird ausgesiebt.
Ja, also
gibt's auch sowas wie ein Bundessortenamt wie bei der Kartoffel?
Ja, natürlich.
Was wohl so vorgeschrieben wird, was man anbauen darf.
Genau. Das wird sich noch sehr steigern, weil das sind neue EU-Richtlinien und auch die entsprechenden Länderverordnungen in Arbeit, die teilweise vorschreiben, also bis 2012 etwa wird eine bestimmte Sortenliste erarbeitet und alles andere, was da rausfällt, darf nicht mehr vermehrt werden oder kann nicht mehr vermehrt werden oder es muss auf schwierige Art und Weise beschrieben werden und das kostet sehr viel Geld. Das heißt also, es fällt eigentlich alles raus, was an interessanten Entwicklungen und bei dem alten Obst im Obstbereich oder auch das betrifft ja auch das Saatgut, nicht nur
ja,
das
ja, Obst, klar, das ist sondern diese ganze ist ja Patentierung eine Ebene, ne? Und all diese Sachen. Genau. Also Slow Food hat ja da sehr stark dagegen gearbeitet, aber da seid ihr nicht angesiedelt. Ihr habt eine Initiative gegründet.
Ja, das eine Initiative ist schon etwas mehr wie eine Initiative. Das ist ein Dachverband, in dem also verschiedene größere Organisationen auch die beteiligt sind. Aber auch, und das ist auch unser Anspruch, auch kleinere Gruppen oder Einzelpersonen, und zwar in einem Dachverband, der auch von unten her offen ist, wo also nicht nur also auf einer bestimmten Ebene Arbeit, eben Lobbyarbeit gemacht wird, sondern dass auch von unten her jeder Zugriff hat auf die Sorte, auf den Saat, auf das Saatgut, auf die Information, auf das Wissen. Und das sind zwei Bereiche, die dort schwerpunktmäßig angesiedelt sind, ist einmal natürlich die Arbeit, politische Arbeit, also sich da darum zu kümmern, dass das nicht ohne weiteres alles über die Bühne geht. Und die zweite Arbeit ist die Kulturpflanzen und da gehören auch die Obstbäume dazu. Also also aufzunehmen, zu registrieren und das Ganze in eine große Dokumentation zu führen und das Ganze auch verfügbar zu machen.
Das ist dann doppelte Arbeit, weil die eine ist erstmal sozusagen gegen den Ertragswahn anzukämpfen.
Gegen sehr viel mehr Arbeit. Gegen das Verschwinden von ganz vielen Sorten. Also die Diversität wird langsam eingeschränkt und da wird es gefährlich. Da sind wir gerade jetzt wieder mit meinem Verbandfrage weggewutscht. Sagen wir mal ganz kurz, wie heißt der Verband und wo kann man sich darüber informieren?
Ja, also der Verband, Dachverband für Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt. Also wir haben auch die Nutztiere mit einbezogen. Die Kulturpflanzen sind also nicht nur auf kleine Gruppen von Kulturpflanzen, also gezüchteten Kulturpflanzen, beschränkt, sondern soll auch die Entwicklung von der Wildpflanze zur Kulturpflanze auch beinhalten. Und das soll auch die ganze Vielfalt, die zum Beispiel aus anderen Ländern kommt, mit Migrantinnen und so weiter, die mit hereingetragen wird, auch mit aufnehmen. Also das gehört einfach zu unserem gesellschaftlichen Leben dazu und das das ist auch das, was unsere Kulturpflanzenvielfalt ausmacht. Also es geht nicht nur um das rein enge Regionale, wo man sagt, also das geht nur etwas über die Region, also nur was aus der Region kommt. Nein, die Region hat noch viel mehr Gesichter.
Naja, die Region wird ja zum Teil zum PR-Fake inzwischen. Regionalisierungsstrategien sind eigentlich nochmal verschärfte.
Die waren nicht dumm, aber die sind dann doch dumm. Das ist das Blöde. Aber sag mal, gibt es irgendeine Internetadresse, die du im Kopf hast?
Ja, das wird dran gearbeitet. Das ist
also Dachverband der Kultur und
Nutztiervielfalt.
Jetzt machen wir mal ein bisschen Musik und dann, dann sprechen wir weiter.
Ich hoffe, ich habe das Falsche ausgesucht. Ja, Freisprechanlage, Sonntag, wir sind ja schon im Sonntag, ja genau. Wir sprachen über die Baumerziehung, aber auch über alle anderen Arten von Pflanzenerziehung.
Ja, wir waren eigentlich noch mal ganz kurz an dem, was passiert jetzt? Also ihr habt ja den Dachverband gegründet und was passiert jetzt mit diesen EU-Richtlinien? Also da gibt's jetzt quasi einen Widerstand zu sagen, wir lassen das nicht normieren. Was passiert, wenn die Artenvielfalt so eingeschränkt wird?
Also es gibt schon recht viele Rückmeldungen, also auf verschiedene Veröffentlichungen und verschiedene Hinweise drauf, was für Konsequenzen eigentlich diese Richtlinien haben oder auch haben können. Und es gibt die Versuche, also jetzt auf die Politiker und auch auf die verschiedenen Gruppierungen, die daran beteiligt sind, sich an die zu wenden und das auf EU oder auch Länderebene oder auch in den verschiedenen Ebenen, wie, ob das Bundessortenamt ist oder sonst etwas, dort zumindest also die Bedenken einfach vorzubringen und auch die Konsequenzen, also die Leute mal auf die Konsequenzen hinzuweisen, weil oft ist es doch so, dass also einfach in dem Bereich, also der Markt muss einfach normiert werden, das ist so ein interner Sachzwang, der dort entsteht, auch in den Ämtern, und so werden dann oft, weil gerade irgendjemand passt da nicht auf von den Sachbearbeitern und schon ist irgendwas reingerutscht, irgendeine Formulierung, die also das Ganze also noch schlimmer macht, ne? Und man muss einfach kontrollieren. Man muss als Bürger muss man einfach sagen, also gut, dass ihr macht da Arbeit, aber wir müssen kontrollieren.
Also das gibt es auf der Ebene jemanden, der diese Linie vertritt und der eventuell auch Macht hat oder Entscheidungsbefugnis? Oder ist das jetzt wirklich alles von sehr weit unten?
Jetzt habe ich, also ja, es gibt...
Ich habe mich etwas diplomatisch versucht auszudrücken. Gibt es auf der EU-Ebene lauter Normierungsidioten oder gibt es da tatsächlich auch Leute, die diesen vernünftigen Gedanken auch tatsächlich mitvertreten?
Doch auch. Also also es ist nicht so nur so, dass man jetzt sagt, also wir sind diejenigen, die die Pamphlete machen die und guten, die anderen, ne? Und die anderen
sind Idioten.
Nein, ganz und gar nicht. Nee. Also es ist schon so, dass man sehr interessante Gespräche führen kann und dass man auch also auch schon die, also wenn man die Problematik eröffnet, darüber sehr richtige Gespräche führen kann. Mhm. Und ich, also ich bin ja auch immer noch, sehe immer noch die Möglichkeit, dass man auch über auf diese Art und Weise versucht, also auch mal eine Änderung statt, dass eine Änderung stattfindet. Es ist, kann sein, dass es nicht stattfindet, aber es ist zumindest, weiß man dann, warum das so gelaufen ist. Man hat es
dann auch wissen können.
So. Und ja, dann werden wir alle alten Sorten bei uns in den Gärten bunkern.
Ja, genau. Das ist, ja, das ist ja unsere, das Ding, also dass eine Inventarisierung gemacht werden soll. Also jetzt soll jetzt nicht so eine Arbeit sein, wo man jetzt also aus Sammelleidenschaft irgendwas alles zusammenträgt, sondern da soll schon also auch gezielt einfach der auf die Erhaltung hingehen und auch auf eventuelle Züchtungen. Aber wichtig ist halt auch, dass dort auch einfach die Sorten mit erfasst werden, die sonst einfach untergehen. Mhm. Das sind oft die Sorten, die keinen Namen haben. Mhm. Das ist dann nicht verhandelbar irgendwie auf der Ebene Markt und deswegen ist es wichtig, auch das zu schützen oder das zu erhalten. Mhm.
Aber die zweite Schwierigkeit ist doch wohl, dass es tatsächlich mehr Arbeit ist, so sorgfältig vorzugehen, oder? Und dass das kostet.
Ja, das ist natürlich klar, das ist also die Arbeit, die ganzen Erhaltungsinitiativen machen das eigentlich ehrenamtlich. Mhm. Das ist oft bis an die Grenze des Belastbaren. Und es gibt andere Beispiele wie in der Schweiz oder in Österreich, wo durchaus auch eine staatliche Hilfe oder eine Anerkennung zumindestens da ist, um solche Arbeit zu leisten. Das wäre auch sinnvoll, weil man das Ganze dann auf eine neutralere Ebene bringen könnte. Ne? Das ist nicht immer nur so ein
auch eine anerkanntere Ebene.
Ja, genau.
Die
ja.
wollten ja die Bauern quasi zu Naturpflegern umschulen. Mhm. Hat alles nicht so geklappt. Aber sag mal, wie kommst du dahin? Wie kommst du zu dieser... Du hast ja eigentlich, kommst ja aus einer, ja gut, Landschaftsplanung, aber noch aus ganz anderen Ecken, glaube ich.
Ja. Ja, also angefangen habe ich eigentlich in der Küche, in der Mozartstraße. Und der hatte einen großen Balkon, ne? Und der Balkon wurde vollgestellt und in der Küche haben sich die Kisten gestapelt, wo dann ausgesät wurde. Ich bin ein totaler Fan von Saatgutsammeln, auch in den Landschaften und das Aussehen. Mich hat das einfach interessiert, wie sich Samen einfach entwickeln, was eigentlich die Natur das ist, was da stattfindet. Und das habe ich also dann so weit gebracht, dass ich dann also fast zehn Gärten im Kasseler Raum hatte und dann immer mit so einem Bus immer herumgefahren bin, in Gießkanne und Hacke und habe so also die Baumschule da gegründet.
Mhm. Etwas sozusagen eine fahrende Baumschule, nicht die Baumschule ist gefahren, sondern du.
Ja, ja, und ich bin also das Zwischenglied gewesen zwischen den Flächen. Aber das war einfach die Faszination, also aus dem Samen, aus dem Saatkorn, aus den verschiedenen Früchten wieder neue Pflanzen zu entwickeln.
Wie ist der Enttäuschungsquotient?
Ich wollte auch Geduld lernen. Ich war Planer vorher und das ist ein sehr ungeduldiger Beruf. Es ist immer viel zu schnell zu Ende. Mhm. Das heißt, man hat nie irgendwie eine große Reflexion dazu.
Also man plant einen Garten oder eine Landschaft.
Oder eine Straße, ein Haus, egal was. Ja. Das ist auch nicht eingebunden irgendwo in so ein Leben oder in Geschichte. Und das war einfach, was mich sehr interessiert hat. Und da habe ich auch inzwischen also einige Erfahrungen gemacht und habe viel gelernt dadurch, das Aussehen können oder das Umgang mit dem Saatkorn einfach eine wahnsinnig interessante Sache ist. Also eine ganz tiefgründige und eine Arbeit, wo man erst immer langsam merkt, man weiß überhaupt nichts, man muss noch viel mehr lernen, also man oder erfahren oder sehen und gucken und ausprobieren auch. Und also das ist das war das sehr Spannende. Nur habe ich das am Anfang sehr schwierig in so einen Baumschulalltag einbringen können, weil ja eigentlich die Baumschule als unserer Zeit heute eigentlich nur ein Produzent ist von bestimmten geraden Bäumen. Die sind alle gestäbt, es gibt nur bestimmte Sorten, es gibt kaum welche, die durch Saat gut gezogen werden, vor allem auch nicht aus, dann ist das Saatgut mit der Saatgutindustrie ist natürlich auch verbunden, so eine Vereinheitlichung von Arten.
Cox Orange.
Nein, das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt was anderes. Ich meinte jetzt Gehölz, also Wildgehölz zum Beispiel oder auch Bäume. Und die Erziehung, das ist wieder der Anfang unserer ganzen Geschichte. Die Erziehung, das ist tatsächlich eine sehr, sehr markante in den deutschen Baumschulen. Also man könnte auch sagen, also das hat vielleicht auch was mit den soziologischen Standorten zu tun, mit denen die Baumschulen früher entwickelt wurden. Also das waren eher patriarchalische Strukturen, die es dort gab. Aber tatsächlich ist es so, dass die Auswahl der Sortimente in den Baumschulen einfach widerspiegelt einfach den so einfach die ja eigentlich nur den Vorgarten unserer Deutschen widerspiegelt.
Der Vorgarten ist ja eigentlich ein Friedhof im Deutschen.
Ja.
Im deutschen Vorgarten ist ja normalerweise der Friedhof. Denke immer, da sollte mal ein Kreuz rein. Jetzt sind ja schon die Steine drin, demnächst kommt dann nochmal das Kreuz dazu.
Und jetzt kommen die vorgefertigten Platten, die da durchlaufen.
Ich kriege da immer eins zu viel. Das
ist gut. Das ist zumindest zeigt, dass also so rudimentär zumindest ist, wie wo die deutsche Baumschule also gelagert ist. Es gibt natürlich auch, muss man schon sagen, sehr viel Erfahrung und auch Wissen, was die Anzucht oder den Umgang mit Bäumen betrifft. Aber so das, was dabei rauskommt, letztendlich, also was gekauft wird oder was vermarktet wird, das ist doch sehr vereinheitlicht. Auch bis hin zum ganz geraden Stamm der Bäume. In Deutschland sind die alle so gerade. Wenn man nach Frankreich geht.
Ich muss jetzt das Zitat aus der Feuerzangenbowle doch nochmal anbringen, wo der mir doch etwas quasi nazihaft erscheinende Lehrerkollege sich erklären lässt von dem Rheinländer. Wie macht man es denn richtig? Er sagt, sie müssen schön gerade wachsen und man muss sie ordentlich beschneiden. Das hat mich immer mit diese Baummetapher hat mich immer beeindruckt.
Ja, beschneiden und gerade wachsen.
Ja. Spricht man denn auch mit ihnen, wenn man es richtig macht?
Mit den Bäumen.
Pflanzen. Es sind ja auch Pflanzen, oder? Oder bin ich falsch, ja?
Ist auch
eine Pflanze.
Es ist zum Beispiel so, das ist durchaus ein probates Mittel, also mit Bäumen zu reden, weil wenn man vor so einem Baum steht und ihn betrachtet, dann hat er auch eine Geschichte. Also man kann sich auf diese Art und Weise auf den Baum einlassen. Also es hat nichts damit zu tun, dass man jetzt eine Kommunikation anfängt
mit dem Baum
und meint, es gibt also durchaus solche Leute, die also Bäume umarmen und es sehr gerne mögen, aber das hat eigentlich mit ihnen was zu tun, aber nicht mit dem Baum.
Ich habe mal eine Situation erlebt mit meiner Freundin in den Bergen. In den slowakischen Bergen, da gibt's Bäume, da haut's einem wirklich um. Und meine Freundin ist etwas emotional, zierlich und emotional veranlagt. Also sie sank vor diesem wirklich wunderschönen Baum in die Knie und guckte ihn an. Und da kam ein Mädchen vorbei und guckte meine Freundin an. Und dann habe ich zu der zu dem Mädchen auf Französisch gesagt, das kann man nichts machen, sie liebt halt Bäume.
Überwältigt, ne?
Die war wirklich überwältigt. Ja. Und es ist auch, wenn man diese Bäume sieht, die nicht beschnitten worden sind, die nicht verstümmelt worden sind, das ist schon, wenn man da sich mal davor sitzt, das ist schon imposant. Ich meine, man muss jetzt nicht gerade auf die Knie gehen.
Aber wenn wir schon beim Beschneiden sind, Gertrud, du bist ja ein vehementer Gegner, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dass bei dir darf ja niemand irgendwo eine Säge ansetzen, oder doch?
Ich glaube, ein Nutzbaum ist was anderes wie ein anderer Baum. Und einen Nutzbaum musst du beschneiden, sonst hast du bald keine Äpfel
mehr.
Aber du musst zum Beispiel kein Ahorn und du musst, also diese Bäume kannst du einfach wachsen lassen und die sind dermaßen schön. Also da bin ich immer tot, da bin ich unglücklich, wenn die geschnitten sind.
Na gut, ich lasse das Thema mal.
Gut, aber das ist schon eine gute Eingrenzung zu sagen, wo also eine Kultur Pflanze, also wo man also auch Nutzen hat, also Nutzen oder einen Geschmack hat oder auch besonders guten einen Apfel hat, den muss man oder eine Kirsche oder ein Pfirsich, den muss tatsächlich geschnitten werden, um dann überhaupt diese Früchte zu erhalten.
Ja, entweder das sind ganz oben oder so klein oder sind gar nichts mehr.
Kann man hier mal das eine Frage von mir? Ich bin wie gesagt ja darf mich heute wieder sehr laienhaft verhalten. Das Wort Eigenschaften hat mich immer gewundert als wir hier ein bisschen über Linda gesprochen haben, da ging es ja darum, dass die Nachfolgesorte sollte eben perfekter sein, sollte runder sein, sollte dies und das sein, sollte also in allem bessere Eigenschaften haben. Und der Ellenberger, dieser Bauer, der es da betrieben hat, hat gesagt, ja, sie hat ein paar Nachteile. Dafür schmeckt es aber so hervorragend, dass es völlig unmöglich ist. Ne? Also diese sowohl die Pflanzen als auch die Früchte haben ja dann Eigenschaften. Wie definiert man, wie sagt man das?
Die alte Sorte, vielleicht kann man das mal auch entgegensetzen. So. Zum Beispiel, dass neue Sorten, die sind so angezüchtet oder so zusammengestellt in ihren Züchtungszielen, dass sie überall, also die Eigenschaften haben, überall zu wachsen. Egal, ob es im Rheinland ist oder im Hochgebirge, Hochgebirge nicht gut, aber an Meer oder...
An der gleichen klimatischen
Stellen. Ja, nein, so überall.
Können überall sein, das heißt, du hast überall die gleichen Sorten.
Ja,
genau. Du isst einen Apfel, den gleichen Apfel in der Slowakei.
Und das sind die Eigenschaften, die also jetzt vom Markt her wichtig sind. Dass die eintreten, während die Eigenschaften, die ein Apfel hat, der im norddeutschen Tiefebene wächst oder eine in der zum Beispiel in der Schwäbischen Alb wächst, sehr unterschiedlich sind. Und man kann die auch nicht ohne weiteres so da oder dort anpflanzen, weil sie dann nämlich bestimmte Krankheiten haben. Sie bekommen Mehltau oder sind stippig. Also das Ergebnis sieht man dann einfach. Ne? Aber das sind tatsächlich die regionalen Angepasstheiten, die also auch diesen wunderbaren Geschmack dann dabei hervorbringen.
Und die müssen, glaube ich, auch transportfähig ist, glaube ich, eine Eigenschaft heutzutage.
Ja, das ist
dass
auch
sie so
genau,
das resistent sind, dass sie
ja, sie müssen auch
aus Neuseeland hierher und
ja,
so weiter.
Ja, sie müssen auch bestimmte Konservierungsstufen durchlaufen und das müssen sie auch aushalten. Dann müssen sie zu einer bestimmten Flugreife, dann müssen sie dann und dann dürfen sie also nicht welk werden, dann müssen sie auch dürfen vor allem keinen einzigen Punkt aufweisen, der würde sonst nämlich Ende dieses Apfels bedeuten.
Was natürlich Unsinn ist, wenn man Hagelkörnchen fällt, dann ist der Apfel noch nicht kaputt.
Dann kann er schneller faulen, ist also eines dieser Probleme. Wobei ich weiß gar nicht, ob der Verbraucher so doof ist oder nicht so doof ist. Keine Ahnung.
Der Verbraucher, den gibt es ja nicht.
Doch, also derjenige, der den Apfel kauft und ihn reinbeißt.
Also wir haben einmal im Jahr machen wir so ein Probieressen. Da sind so 150 bis 200 alte Sorten auf einem großen Tisch und jeder darf also mit dem Messer so ein Schnitzen abmachen und dann probieren, alles durchprobieren. Und da sind also ganz, ganz erstaunliche Geschichten kommen da raus oder so die Erfahrungen, die dann mitgeteilt werden oder die, also ganz tiefste Überzeugungen werden da auf einmal, kommen da zutage, ne? Und der Genuss ist überhaupt nicht mehr da, also die Genussfähigkeit für solche Aromen oder so, oder das Ertasten von solchen Aromen, sie ist gar nicht mehr da.
Das war so eine Art Zungenschulung dann machen, ja, genau. Wie Slofka das ja eigentlich auch macht. Ja,
ja in Deutschland sehr nicht Baumschulen, sondern Zungen, sinnesschulmäßig. Das wird bei uns ziemlich gründlich gemacht. Aber ja, das doch. Das heißt eigentlich, für diese alten Sorten, Das hat was Knorriges, das hat was anderes, das hat was nicht so Angepasstes. Also, und das, da muss man eigentlich erstmal wieder den Sinn entfalten. Also, das ist einfach, die sieht man auch nicht.
Ist diese Erhebung sehr subjektiv oder macht man da so einen Fragebogen, wie das normalerweise so passiert? Oder sagt man, teilt man nur sein Urteil dann mit oder wird das gesammelt bei den Kostungen? Oder?
Ach so, ja, also wir haben das auch schon gemacht mit so solchen kleinen Tests oder so. Das haben wir auch schon gemacht und haben das so einmal die Wahrnehmung einfach mal nachgefragt und da sind auch so richtig kleine Gedichte dabei rausgekommen, weil auf einmal so die Entdeckung des Geschmacks doch immer eine sehr emotionale Sache ist. Und viele, also die halt den Gala oder den Elster einfach als Orientierung haben, haben noch nie die Möglichkeit gehabt, also solche Äpfel zu beißen, überhaupt dieses Erlebnis zu haben. So würde ich das sehen.
Ich finde, wir könnten jetzt mal noch ein bisschen Musik machen wieder mit deinem.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich blind in die Kiste gegriffen habe und wir hörten soeben, dass es nicht alles so passt, aber Love Me Two Times ist von den Doors. Und jetzt kommt schon wieder was mit Love Me und so weiter. Also
Love ist immer gut. Tut auch den Bäumen.
So, schon wieder die Freisprechanlage am Sonntag und die Damen haben sicher etwas ausgekungelt, was sie jetzt besprechen müssen.
Ja, möchten, das ja. Aber ja, doch.
Er sagt aber nicht was, oder wie?
Doch, das sagen wir jetzt sofort. Ja, wir wollten nochmal übers Gärtnern und all diese Sachen. Es gibt ja so vielfältige Hausfrauen und Männer, die irgendwo was ziehen. Ich kenne auch eine, mit der darf man nicht spazieren gehen. Die hat überall alle Taschen voll und macht sie da rein. Alles, was sie finden kann. Also es gibt ja einen Drang sozusagen zur Scholle, zum Selbermachen, und die kommen dann zu dir. Das ist ja jetzt kein Alternativbetrieb in dem Sinne in so einer Subkultur eingebettet, sondern du sitzt auf dem Plattenland im Eichsfeld und da kommen die Leute zu dir.
Ja, und das Interessante ist halt tatsächlich, oder die Schiene, über die man sich versteht, ist das Gärtnern. Das Gärtnern, also in der vielfältigsten Form. Das geht also, natürlich geht es bis hin zu den Rezepten, das geht hin bis zu den verschiedenen Tipps oder das Geschichten wie, also wann welche Bäume gepflanzt und wie die gepflanzt worden sind, dann welche Verwandtschaft da dran beteiligt. Also das ist also sehr verflochten, das Gärtnern. Und wichtig ist auch, dass man jetzt, wenn man jetzt die Position als jemand, der also eine Baumschule hat und dort Pflanzen verkauft, ist eigentlich die, dass ich versuche, das, was die Leute selber machen, mit aufnehmen und das auch eben nicht irgendwelche Pflanzenvorstellungen und Pflanzenbilder aufdrücken, sondern das einfach in ihrem Bereich, in ihrem Kreis, in ihrer Möglichkeit, das mit einbezieht. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel bestimmte Gemüsesorten dort angebaut werden. Dann gibt es einen Austausch, dann wird getauscht, auch ob das jetzt Bohnen sind. Und das mache ich als Baumschüler auch. Also ich werde mich da auch dran beteiligen. Mhm. Oder besonders gut schmeckende Äpfel oder Birnen, Kirschen und so vermehrt werden, mache ich das natürlich auch. Und mache das auch zusammen mit denen. Ich versuche auch, dass man dass auch diese alten Techniken, die dazu gehören, um so etwas zu halten, zum Beispiel das Veredeln oder das Aufpflanzen oder das Erkennen von oder wie man schneidet und wie man Bäume schneidet, also Obstbäume schneidet. Das machen wir in Kursen, da sind auch Kinder beteiligt, ganz alte Herren und Damen, auch alle möglichen, vom Lehrer bis zum Spezialarbeiter oder sind alle beteiligt. Und auch die Kinder sind sehr interessiert. Und das war eigentlich auch immer der Motor, warum also das Veredeln, warum also so viele Sorten auch erhalten wurden. Also wichtig ist, dass solche Techniken auch einfach gelernt werden. Ja. Das war in der DDR war so, dass es sogar ein Unterrichtsfach gab, Veredeln von Obstbäumen. Also das sind natürlich die
Da ist der Markt dazwischen gekommen.
Ja, genau. Das.
Ja, aber das ist interessant. Das ist nämlich was ganz Existenzielles, wenn dass man damit umgehen kann und dass man das auch richtig machen kann. Also ich werde auf jeden Fall da im nächsten Kurs auftauchen, weil ich das seit Jahrzehnten lernen möchte. Mein Vater hat es gelernt von unserem Bauer, der ist da mitgezogen und hat es dem abgeguckt und hat es dann gemacht. Das ist nämlich einer der Methoden, wie man sich selber wie man etwas am Leben erhalten kann.
Ja, ja. Das trifft auch andere Sachen. Wir haben auch Seminare oder Seminar, aber so Kurse und gemeinsame Treffen, wie zum Beispiel wie man Beerenobst vermehrt. Also es ist überhaupt nicht so, dass das jetzt mir als Baumschule schadet, dass jemand anderes weiß, wie man Bäume vermehrt oder wie man Beerenobst macht oder so. Es ist eher so, dass es einfach durch diese lebendige Erhaltungsarbeit einfach viel mehr Kontakte zustande kommen. Ne? Und das Ganze auch, also so kann ich mir eigentlich gut vorstellen, wenn dass man solche Baumschulen oder solche Gärtnereien einfach so integrativ in der Landschaft, also in der sie sind, aber mitarbeiten und mithelfen, also dass da dass auch was erhalten wird oder auch gegärtnert wird.
Das heißt, das ist, die kommen zu dir, die lernen was von dir, du lernst was von ihnen. Ja. Die bringen ihre Sachen mit und zeigen hier, da ist das und das, was sagst du dazu? Ja. Und das ist und du bist nicht isoliert in dem Sinne. Also es ist nämlich schwierig, irgendwo anders hinzugehen und gerade darüber zu gehen als Westdeutsche.
Es ist einfach, weil wenn es natürlich handwerklich auch begründet ist, hat man es wesentlich einfacher. Es ist also es ist nicht, ich habe jetzt nicht keine Position, die ich mit reingebracht habe, also indem ich also was behauptet habe, das müsste der so oder so machen, sondern man kann durchaus voneinander lernen.
Das ist auch Weitergabe von Wissen. Ohne dass jetzt, sagen wir mal, eine wissenschaftliche Datenbank sagt, du musst dafür jetzt 200 Euro oder 300 zahlen oder so.
Naja, das ist was ganz Heikles. Das ist ja wie bei den Pflanzen, wenn du sozusagen eine Pflanze in eine andere Umgebung bringst. Ne? Du hast dich ja umgepflanzt eigentlich von der Stadt aufs Land in den Grenzstreifen.
Ja, und das ist natürlich, Grenzstreifen ist natürlich auch, also es ist zumindest genauso spannend wie Stadt. Also Stadt kann ich mir durchaus also parallel von der Intensität her vorstellen wie Land auch, ohne dass ich jetzt sage, also ich bin, ich habe jetzt Landidyllen im Kopf oder so bestimmte, halt die Bilder, transportiere Bilder mit, also mache eine Stadt ist nicht so schön, weil es so laut ist und Land ist besonders schön, weil es so idyllisch ist oder weil der Hand geht oder so.
Ja, ich komme vom Land.
Du kommst aus einer Kleinstadt.
Naja, aber ziemlich Land.
Trag nicht so auf.
Als ich Kind war, waren es 2000 Einwohner, mein Schatz.
Ich wohne in einem Ort, der ist da sind 40 Einwohner, 10 Häuser und recht viele Kinder eigentlich. und wir haben ein sehr familiäres Verhältnis, oder die Kinder sagen zumindest Tante zu mir. Ich war sehr erstaunt am Anfang.
Aber, Tante Gärtner.
Ja, aber das, wir machen also auch zusammen einiges aus. Die alten Frauen, so wie ich eine bin, wir machen gerne so Austausche mit Kuchen und Kaffee und allem, was dazugehört.
Aber Grenzstreifen, nochmal zurück zum Grenzstreifen. Ich bin kurz nach der Mauer, ich bin immer hin und her gefahren. Ich kenne es also vorher und nachher. Mich hat diese Flora so, auch vorher schon, so erstaunt, was da alles wuchs, was bei uns nicht gewachsen ist. Und als dann die Grenze aufging, war zum Beispiel ein ganzes Feld, bei Wahnfried ein ganzes Feld von Teeschlüsselblumen. Also sowas habe ich in meinem Lebtag noch nie gesehen, also nicht mal in den Bergen.
Ja, es ist, sagen wir mal, außerhalb der LPG ist doch auch einiges, also einfach so gewachsen, ne?
Ja, also es gab eine ziemliche Trennung zwischen LPG-Land und dem Land, was da dazwischen lag. Also das war, und gerade in den Bereichen Grenzstreifen, das war tatsächlich auch heute noch, also ob das jetzt Population der Käfer dort ist oder auch der Tiere, also verschiedene Tiere, Wildtiere und auch der Pflanzen, das ist erstaunlich. Es ist so erstaunlich, dass ich, also wenn ich mal aus dem Tal komme, ich sehr erschrocken bin über die Welt, die draußen ist.
Gell?
Wenn ich dann durch die Rheinebene fahre mit dem Zug, dann denke ich, das ist ein ganz
das muss ich jetzt noch loswerden. Was mich also außerordentlich fasziniert, ist diese Geschichte mit dem Blick, was man sieht, was da wächst. Da bin ich ein völliger Depp, das ist furchtbar. Also mich hat niemand, ich meine, ich könnte noch ein paar Pilze erkennen, beispielsweise, oder ein Stinkmorchel oder einige Bäume, aber dass man so, Gatter, das auch, hat mich auch so fasziniert, dass wir um die Ecke eben Meerrettich ausgraben konnten. Also ich meine, das ist doch faszinierend, ja. Also und dafür habe ich den Blick gar nicht. Das, weil das eben eben gefallen ist, ne? Dass man nachsehen können muss. Dann.
Ja, also das kann man sicher lernen. Das ist, wenn man sich reinbegibt, also in so eine Landschaft oder so, und das betrifft nicht nur Landschaft, betrifft eigentlich auch Stadt, dass man Geschichte sieht, und das betrifft auch Natur. Also das fand ich auch, das ist eins der interessantesten Phänomene, wenn man sich durch die Landschaft begibt oder läuft oder sonst was, dass man durch Geschichte läuft und auch sieht, wie sich was entwickeln werden kann. Oder.
Hört sich ganz nach Spaziergangswissenschaft an.
Ja. Nee, aber das gehört aber dazu, dass man dann die Phänomene, die einzelnen Dinge dann auch benennen kann. Sagen kann, das ist also, da hat sich das und das abgespielt oder der Baum wächst dort aus diesem Grund oder
das ist da interessant. Ist der Boden und da ist Kalk da und da da können diese warmen Pflanzen und so weiter. Also und dann ist die Geschichte ja auch eine Geschichte der Kämpfe, die dort stattgefunden haben, der Häuser, die gebaut sind und wieder verfallen sind. Das kann man ja an den Pflanzen alles ablesen, was da passiert ist.
Das ist also gerade auch in dem Streifen, der auch durch LPGs stark überflutet worden ist. Da sieht man also heute auch noch sehr stark das, was an Orten vorhanden war. Also oder auch das ist wirklich ein...
Wo die gemeine Quecke sich breit macht.
Genau, die Eisfelder Quecke, das hat dann auch was mit der Situation, wie also die LPG mit schweren Geräten durch die Landschaft gedonnert ist. Da haben wir die... Ja,
meine Damen, ich hole tief Luft.
Wir müssen wieder Ade sagen.
Eine ziemlich knappe Minute haben wir noch.
Wir verabschieden uns.
Ich fand das ausgesprochen spannend. Also 2-3 Stunden mehr wären leicht drin gewesen, aber das ist heute ein bisschen übertrieben.
Danke, Ulrike Lesker-Bauer.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Das war sehr nett.
Ja, herzlichen Dank für die Geschichte.
So, ich werde jetzt unseren letzten Sound hier abliefern.
Auf Wiederhören.
Macht's gut. Tschüss.
In 2 Wochen.
Ja.